KinoCast.
Hallo und willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, mein Name ist Erik. Wir begrüßen euch zur Sendung vom 26.10. nehmen wir auf. Es gab diese Woche sogar ein Bilderrätsel in der Sneak Preview. Rechtzeitig, bevor schon ja, fast nächste Woche, übernächste Woche das Neue wiederkommt. Habt ihr alle eure Uhren umgestellt da draußen? Jetzt wundert ihr euch, wieso ist der Podcast schon da? Ist doch noch gar nicht so weit. Aber nein, es gab ja die Uhrumstellung, die Zeitumstellung. Hast du deine Uhr umgestellt?
Nee, es geht ja inzwischen alles automatisch. Ich habe tatsächlich aber eine Uhr umgestellt und zwar die am Backofen, weil die macht er nicht automatisch. Und die Grüße gehen raus an die Firma Samsung, die da irgendeinen Scheiß gebaut hat, weil die Uhr grundsätzlich nach 3-4 Wochen Minimum eine Minute schon nachgeht. Also keine Ahnung, was die da eingestellt haben. Ich habe es aber geschafft, die Uhr noch mal eine Stunde vorzustellen.
Also die am Backofen, die ist bei uns auch immer Endgegner. Also da, das ist, ich weiß gar nicht, was wir da haben, irgendwie Bosch oder Miele oder irgend sowas, keine Ahnung.
Ja, irgendein Teil wurde da nicht
Gerät,
so sauber.
Was noch nicht ordentlich durchtaktet. Aber wir haben eine im Wohnzimmer hängen, die ist noch wirklich total analog und ich bin vorhin 100, dachte ich, oh, schon nach um 9, ach du Scheiße. Und dann, ach nee, die ist ja noch nicht umgestellt.
Ja, guck, also, und ich habe überlegt, ob ich um 8 schreibe, Erik, wo bist du?
Das hätte sogar funktioniert, weil in dem hätte ich auf die Uhr geguckt, die im Wohnzimmer hängt. Da hätte ich,
Schade.
Naja, also ich hoffe, ihr da draußen habt alle eure Uhren umgestellt. Wir haben für euch Filme mitgebracht. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Black Phone 2, den ja vielleicht die eine oder der andere schon erwartet, weil Black Phone, der erste Teil war ja absoluter Überraschungserfolg, den hatten wir auch in der Sneak gehabt damals und nachdem wir den so positiv besprochen haben, seid ihr alle ins Kino gegangen. Genau, und jetzt vielleicht Teil 2, mal schauen, worum es da geht, wie sie es fortführen und ob sich das lohnt. Dann haben wir natürlich die Neustarts für euch der kommenden Woche und die Kinocharts für Stuttgart. Und wir haben im Heimkino was geschaut, den neuen Film von Oscar-Gewinnerin Catherine Bigelow, die ja schon in der Sneak Preview damals mit Hurt Locker war, nämlich House of Dynamite, den gibt es jetzt auf Netflix. Und ich habe noch einen Film geschaut, den habe ich mir mal ausgeliehen gehabt, digital, den wollte ich nämlich gern sehen, Jenseits der blauen Grenze. Im Serienbereich habe ich auch noch was geschaut, nämlich diplomatische Beziehungen. Ich habe gedacht, wenn ich einmal so in dem Diplomatie-Thema bin, dann House of Dynamite, obwohl es eigentlich andersrum war. Ich habe zuerst die Serie geschaut und dann House of Dynamite, weil das später kam.
Fällt mir was ein. Gen V Finale, Staffel 3 Finale. Ich habe es zu Ende geschaut.
Ach so.
Okay. Da können wir auch noch ganz kurz vielleicht drei Wörter.
Mal schauen, wie es zeitmäßig
Staffel 2 oder 3?
Bei
drei Staffel
2,
jeweils zurück.
Ja, steigen wir doch mal ein. Gehen wir mal, wie heißt das schön, in medias res. Mit Black Phone 2. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Warte mal, ich muss mal kurz in meine WhatsApp-History schauen. Hier. 25. 25 ist der Count. So viele Leute sind rausgegangen aus der Sneak.
Wo du gesehen hast.
Die ich gesehen habe, ja. Also wenn sich natürlich hinter uns, ganz weit hinter uns jemand rausschleicht und wir hören das nicht so richtig, irgendwie keine Schritte oder so, das könnte auch mehr sein. Was, soweit ich das beurteilen kann, einen neuen Rekord darstellt. Natürlich ist ein Horrorfilm immer schwierig in der Sneak Preview, weil da kommt ja ein bunt gemischtes Publikum zusammen und manche mögen halt einfach keine Horrorfilme oder können halt an dem Tag gerade nichts Horrormäßiges ertragen und deswegen, Horrorfilme sind immer dafür prädestiniert, dass Leute das Kino verlassen. Was in anderen Sneaks, ich erinnere mich da an die Main-Taunus-Sneak, wo ich mal war bei den Kollegen vom Sneakpot, damals, die wurden ausgebuht, also wenn jemand rausgegangen ist, das ist bei uns nicht so.
Wow.
Ja, oder bekamen dumme Kommentare mit oder so, geh doch, du Schisser oder sowas. Irgendwie sowas. War auch auf seine Weise witzig. Ja, worum geht es denn in Black Phone 2? Also Black Phone, vielleicht mal kurz zusammengefasst, geht darum, dass ein gruseliger Typ mit so einer Maske entführt Kinder und wir begleiten mehr oder weniger ein Kind, den Finny, der da entführt wird, wird in so einen Keller eingesperrt. Da ist nur so eine Matratze und da hängt ein altes Telefon an der Wand, was überhaupt nicht angeschlossen ist. Und er wird dort eingesperrt und rechnet nun mit dem sicheren Tod, denn alle anderen Kinder wurden irgendwie nicht wieder gefunden oder tot aufgefunden, die entführt wurden. Und er kann sich natürlich das ausrechnen, dass er auch ja nicht mehr lange zu leben hat. Und plötzlich klingelt dieses Telefon, was überhaupt nicht angeschlossen ist, dieses Black Phone, das schwarze Telefon. Und er hat dort jemanden dran. Und das ist erstmal sehr, sehr creepy, was derjenige erzählt. Und ich weiß gar nicht, wie weit man das verraten darf, den ersten Teil. Naja, ist, ich sag mal so, ich sag mal spoilerfrei, dass derjenige am anderen Ende gibt ihm Hinweise auf seine aktuelle Situation, wie er die vielleicht lösen könnte. Wobei die Frage ist, woher er das überhaupt weiß und wie das überhaupt funktioniert, weil das Telefon ist ja nicht angeschlossen. So, das kann ich spoilerfrei zum Teil 1 sagen, denn vielleicht bekommt ja noch jemand Lust, den ersten Teil zu schauen, denn ich kann mich nur noch an mich erinnern. Ich weiß nicht, fandest du es, den ersten Teil fandest du auch gut, ne, oder?
Der erste Teil war cool, weil das so ein bisschen überraschend auch war. Er hat jetzt, ja, das Ende war, fand ich, ein bisschen absehbar beim ersten Teil, soweit ich mich erinnern kann. Trotz allem war das halt mal was anderes, ein bisschen was anderes dargestellt und deswegen fand ich das ganz cool eigentlich. Ich habe den ganz positiv in Erinnerung, auch so ein bisschen überraschend in Erinnerung.
Ja, ich schaue gerade mal, ob ich auf die Schnelle finde. Ach hier, Episode 723, 26. Juni 2022. Hä, war da nicht Pandemie oder so? Sind wir da ins Kino?
Wir schon.
Ich glaube, das war, wo man mit Maske und so ins Kino musste.
Ja.
Ah, okay, aber da haben wir keine, habe ich keine Wertung drin stehen in der Sneak Preview. Naja, gut. Also, Black Phone fanden wir gut. Und Black Phone 2 beginnt damit, dass wir auch wieder den Finny sehen. Der ist natürlich jetzt ein bisschen älter geworden. Und nee, Quatsch, beginnt nicht damit, sondern beginnt mit einer Sequenz, die der Chris wahrscheinlich gar nicht gesehen hat, weil er noch draußen war. Dass wir sehen eine junge Frau oder ein junges Mädchen, Frau würde ich sagen, die irgendwo in einem verschneiten Gebiet ist und da steht eine Telefonzelle und da beginnt dieses Telefon plötzlich zu klingeln und sie geht dann hin und hat auch irgendjemand Gruseliges am anderen Ende dran und man denkt sich so, ah okay, das geht jetzt quasi so weiter irgendwie, die ist entführt worden und geht jetzt an Telefon. Kennen wir ja alles schon aus dem ersten Teil. So ist es aber gar nicht, sondern das, was wir sehen, diese Anfangssequenz, ist mehr oder weniger ein Traum von der Schwester von Finny, die jetzt mittlerweile ja sehr luzide Träume hat, die sich auch manifestieren. Also wenn in ihrem Traum was passiert und sie wird irgendwie verletzt, dann hat sie diese Verletzung auch in Wirklichkeit. Der Film Nightmare oder die Filmreihe Nightmare lässt da grüßen. Und so kommen die beiden dann da drauf, dass sie dann dort mal hinfahren, weil sie bekommen dann so, es verdichten sich die Hinweise, wo das Ganze stattgefunden hat oder wo das in dem Traum stattgefunden hat. Und das ist quasi so ein Camp in einem verschneiten Gebiet irgendwo in Rocky Mountains, Colorado. Und da soll früher mal ihre Mutter tätig gewesen sein als Betreuerin, als Camp-Betreuerin. Und die beiden melden sich dann mal an als Volunteers, dass sie da auch mal Camp-Betreuer sein möchten in diesem Camp, um da halt mal ein bisschen nachzuforschen, was da damals passiert ist. Und ihr Vater reagiert auch ein bisschen komisch, als sie sagen, sie wollen da hin, denn er weiß natürlich auch, dass die Mutter da mal war. Und wir erfahren dann auch nur, dass die Mutter ja sich irgendwie umgebracht hatte. Das hat man, glaube ich, im ersten Teil schon erfahren. Und das ist halt alles ein bisschen komisch und jetzt, wo die Kids dahin wollen, das findet er jetzt erstmal auch nicht ganz so, aber sie können da irgendwie Geld verdienen und ja, so lässt er sie dann halt ziehen und da reisen die zwei dann dort an bei dem Camp und blöd ist nur, dass da gerade ein riesen Schneesturm tobt und es sind die anderen Gäste aus dem Camp sind ausgeladen worden, also die anderen Schulklassen, die da eigentlich ihre Zeit verbringen sollten, sind gar nicht da, die sie betreuen sollten, aber man lässt die zwei natürlich jetzt nicht durch den Schneesturm wieder zurück, weil das...
Drei?
Ja, ach so, ja, die haben ja noch jemanden mit, genau. Die haben ja noch einen Kumpel mitgenommen. Genau. Man lässt die natürlich jetzt nicht zurück, weil da alles verschneit ist und man kommt gar nicht durch und so sind sie halt in diesem Camp, riesigen Baracken, wo so Stockbetten sind und werden auch eingeteilt. Das eine Mädchen, halt die Schwester von ihm, von Finny, die Gwen, die muss halt einzeln schlafen, ganz allein in so einer Baracke mit lauter leeren Betten. Und gerade sie, wo sie halt diese gruseligen Albträume hat, die sich auch manifestieren, ist natürlich denkbar ungünstig, dass sie alleine schlafen muss. Aber in diesem christlich geprägten Camp dürfen halt Jungs und Mädchen nicht zusammen irgendwo sein. Und Thema christliches Camp, also die Camp-Verantwortlichen sind auch alle irgendwie ein bisschen weird. Also da gibt es zum einen diesen Typ, dem das Camp gehört. Und dann gibt es noch so zwei Betreuerinnen, die schon seit Ewigkeiten da sind, die wahrscheinlich auch sehr christlich geprägt sind, die da auch so ganz seltsam agieren. Ja, und so versuchen sie dann halt irgendwie dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, was da passiert ist. Und ja, ich glaube, spoilerfrei müssen wir irgendwie drüber reden, ohne jetzt zu spoilern. Ich kann nur sagen, diesen Anknüpfungspunkt an den vorhergehenden Teil, der ist wirklich eher hanebüchen. Ja, und das, was dann so passiert, das ist zwar spektakulär inszeniert, also ist natürlich wie damals bei der Scream-Reihe hat es ja der eine auch so schön gesagt, ja, wenn du eine Fortsetzung drehst, da muss noch mehr Blut rein, da muss mehr das rein. Das wird hier alles berücksichtigt, ja, also es ist sehr, sehr blutig teilweise, sehr ekelhaft, was da passiert. Das war im ersten Teil nicht so. Und also dahingehend ziehen sie schon alle möglichen Register. Gedreht ist es auch eigentlich ziemlich gut. Ich mochte den Look, gerade wenn sie so Träume hat, ist das wahrscheinlich auf Super 16 gedreht und dann auf Kino aufgeblasen, aufs Kinoformat. Ich weiß nicht, sah nicht sehr digital gedreht aus, obwohl heute kann man es ja sehr gut hinbekommen, dass dann trotzdem so aussieht. Aber ich glaube, man hat sich hier sogar die Mühe gemacht, das wirklich auf 16 mm Film zu drehen und das dann wirklich so reinzunehmen. Und ja, aber sonst, ich weiß nicht, Chris, ha?
Ja, es lässt leider sehr, sehr vieles vermissen, was den ersten Teil noch ausgemacht hat, was wir vorher gesagt haben, so mit ein bisschen Überraschungserfolg, mit ein bisschen hier und da und überhaupt. Das fand ich super, super schade, weil Chancen einfach liegen gelassen worden sind. Und ja, es entwickelt sich so ein relativ vorhersehbarer Film, der ein paar coole... Fandest du
vorhersehbar?
Ja.
Das fand ich nicht so.
Naja, es war schon, also... Mhm. Oh, ich komme, die Hölle ist aus Eis. Okay, wir gehen ins Eismeer. Aber wer hätte es gedacht, ne? Also, es sind sehr, sehr viele Hinweise einfach. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Ethan Hawke tatsächlich wieder in die Rolle reingeschlüpft ist, weil den hat man ja nicht wirklich gesehen. Ja, der hat ja hinter der Maske
auf, ja.
Ja, aber der hätte ja hinter der Maske jeden hinstecken können. Also, ich meine mich zu erinnern, dass man im ersten Teil ihn noch gesehen hat mal. Aber ist ja wurscht.
Das habe ich schon auf seinem Insta gesehen, dass er bei dem Dreh dabei ist. Das ja, wusste ich.
Gut. Mhm. Und dann sind halt so Sachen bei wie, wo es dann drum geht, mit dem Telefon klingelt, oh, ich glaube, ich höre es gar nicht, ist für dich, oh, wer hätte es gedacht. Und lauter so Sachen, wo ich schon, das hat mich so ein bisschen geärgert, weil es war ein wenig als, hat man so dieses Gefühl, oh mein Gott, der kam ganz gut an, wir müssen unbedingt einen zweiten Teil machen. Wie gehen wir den an? Okay, keine Ahnung, aber wir machen es so. So wirkte es auf mich und so hat es dann auch im Endeffekt für mich auch geendet, der ganze Film. Also ich fand ihn, ja, es war okay, er hatte seine kleinen Schockmomente, auch mal ein Jumpscare drin, jetzt aber auch nichts so Übermäßiges oder übermäßig, ja, du sagst sehr blutig, sehr brutal teilweise, ja, in manchen Szenen auf jeden Fall. Und das, was so ein bisschen bitter war, er hat auch in manchen Szenen ungewollt eine eigene Komik entwickelt.
Das stimmt, ja.
Und das war dann auch wieder schade, weil dann ab da wusstest du, okay, keiner nimmt den Film mehr groß ernst gerade. Das ist schade eigentlich, weil durchaus Potenzial für so einen Streifen da ist, weil ja, ganz vieles konnte man oder kann man da richtig machen oder halt auch falsch machen, wie jetzt halt in dem Fall leider passiert ist. Ah, also ich fand das noch auf dem See, fand ich teilweise komplett unlogisch. Also war cool, aber teilweise ganz fürchterlich unlogisch oder täuscht es nur so?
Oder, ich kann leider nicht sagen, was ich am blödesten fand. Weil
ich meine, die hauen ein Riesenloch in den See und es passiert nichts und dann haut er paar Meter dahinter nochmal ein Loch rein und alles bricht quasi zusammen, aber auch nur an gewissen Stellen. Also das war schon sehr, sehr seltsam.
Gut, Statik aber gut. Ist natürlich immer
sehr ja, natürlich. Schwierig. Ja, ja, und wenn du aber da auch guckst, du hast so schwer am Gerät, die allerdings auch noch drauf standen, dann auch in der Nähe von dem Loch. Also
ich weiß, wie ich es formulieren kann, dass es spoilerfrei bleibt. Mir ist gerade was eingefallen. Also ich hatte eben schon erzählt, dass sich die Träume von der jungen Frau so ein bisschen manifestieren. Ein bisschen ist gut, dass sie halt quasi, wenn sie im Traum verletzt wird, dann selber auch verletzt wird. Und dann gibt es halt so Stellen, wo Personen, die nicht träumen, wo die halt mit diesen Figuren aus ihrem Traum interagieren, nenne ich es jetzt mal. Und das fand ich, das hat überhaupt nicht gepasst. Also das weil der Film macht halt am Anfang, wie bei Nightmare oder so, der steckt halt so ab, wie das jetzt funktioniert in dem Film. Und dann sagst du, okay, das kaufe ich jetzt einfach mal so. Das funktioniert es halt so in diesem Film. Okay, kaufe ich, ist zwar natürlich alles erfunden, okay, aber ich kaufe es, weil in diesem Universum, in diesem Film funktioniert es halt jetzt so. Und dann wird einfach gegen Ende wird das aufgebrochen, dieses Konzept, was sie dir am Anfang erläutert haben, und plötzlich können halt andere mit diesen Traumsachen auch interagieren und so, und das ist, was, wie jetzt? Also, das war ja dann auch auf dem Eis, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen.
Wie gesagt, was soll man groß sagen? Es ist viel Potenzial verschenkt worden.
Also allein dieses Setting, dieses verschneite Feriencamp, nenne ich es mal, wo halt dadurch so eine Dichte entsteht, dass du nicht weg kannst, ja, weil es alles eingeschneit ist draußen, alles irgendwie kalt und eklig, und ja, dann sind da früher halt gruselige Sachen passiert. Das passt ja schon mal, und dass sie irgendwie komische Träume hat, das passt auch, aber dann biegt der Film irgendwie ein paar Mal falsch ab, und ja, gerade das Ende auch fand ich sehr dämlich. Deswegen.
Ja. Das meine ich mit vorhersehbar. Es war für mich war völlig klar, was da am Ende passiert.
Also, wenn du sagst, muss ich sagen, das war mir so jetzt nicht klar, was da jetzt passiert, weil das war einfach so dämlich. Das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen jetzt so nicht ausgedacht, was da noch passiert. Also, deswegen, ich hätte eher was anderes gedacht, was passiert, oder andere Sachen, die passieren können. Aber das ist so, ja. Aber tja, schade eigentlich, ne? Also ich sag mal, Black Phone war ja so ein Überraschungserfolg. Es wird wahrscheinlich dem jetzt ein bisschen verwehrt bleiben, obwohl es ist ja Horror Oktober, obwohl bald November ist und jetzt auch Halloween vor der Tür steht und so. Vielleicht lassen sich viele von dem Franchise ins Kino ziehen, sagen, okay, Black Phone 1 fand ich cool, gucke ich jetzt mal an, ich will mich ein bisschen gruseln. Ja, ist vielleicht auch ein schöner Autokinofilm.
Ja. Was hast du vor im Autokino? Erzähl mal.
Nee, ich meine, das ist ja so, junge Leute fahren, oder in den USA fahren ja junge Leute sehr gerne ins Autokino. Gibt es ja eine ganze, ganzes Genre von Filmen, die jetzt da ungefähr so reinpassen, so Gruselfilme.
Ach so, ja, erzähl mal.
In den USA ist das halt so, insbesondere im Oktober, wenn es draußen dunkler wird und die Autokinos jetzt schon eher anfangen, dass dann viele Horrorfilme gezeigt werden und dann eben im Autokino, die sehr gut laufen im Vergleich zu den normalen Kinos, in Anführungszeichen. Das sind eben insbesondere Horrorfilme, die da gut laufen, deswegen meine ich das. Was gehen wir denn so punktemäßig? Also ich bin ehrlich gesagt, ich fand es ein bisschen zu dämlich. Ich bin, glaube ich, bei 4,5 von 10. Ein bisschen verschenkt. Ich habe, glaube ich, bei mir auf kinokast.net habe ich 5 Punkte gegeben, habe ich ein bisschen aufgerundet. Da teilt sich doch irgendwie auf. So, die meisten liegen so bei, ja, in dem Mittel 5, 6 Punkte, 4 Punkte. Und der Rest gibt 0 Punkte sogar. Also 0 Punkte weiß ich nicht. Also hatte schon ganz okay Sachen drin. Also ich weiß nicht, ob ich 0 Punkte. Was gibst du denn?
Ich war tatsächlich auch bei 4,5. Okay. Weil, schwieriger Film einfach.
Okay. Ja. Leider.
Verschenktes Potenzial.
Komm, mach uns mal ein bisschen Hoffnung für die morgige Sneak Preview am 27.10.
Ja, ich bin der Hoffnungsbringer. Ja. Ich bin der Mann, der Hoffnung bringt. Ja, weil für die Sneak 1292, ja, für dich schon. Am 27.10., also das für uns von jetzt aus gesehen der morgige Tag, lautet der Tipp: Total von der Rolle.
Da habe ich gleich ein Ding im Kopf gehabt. Good Boy, Trust His Instincts. Der hat schon bei einigen Festivals ganz gut abgeräumt. Wäre natürlich wieder so ein bisschen leicht horrormäßig angehaucht, glaube ich. Mit so einem Hund, der da ein bisschen total von der Rolle ist und wilde Sachen macht. Könnte passen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sagt sogar jemand im Trailer, der ist ja total von der Rolle oder so. Ja. Dann der Cinebasti hat noch was getippt. Okay, der schreibt sogar noch ein bisschen was zu Blackphone. Was ein Totalausfall von Film. Hat sich bei mir sofort als Top-Favorit für die Flop-Sneak des Jahres qualifiziert. Okay, er ist offensichtlich einer von denen, die 0 Punkte gegeben haben. Falls der noch vor einem Testpublikum gelaufen sein sollte, dann allen TeilnehmerInnen, die den so durchgewunken haben, bitte sofort einen Blackphone parat stellen. Für die Sneak 1292 kann es eigentlich nur besser werden. Er tippt deswegen auf Him, der größte aller Zeiten. Sagt mir gar nichts, aber das Teaser-Bild von dem YouTube-Clip sieht komisch aus. Der Martin tippt den Tipp von letzter Woche, der da letzte Woche, glaube ich, mal getippt, hatte ich den getippt, überlege, weiß nicht mehr. Nämlich No Hit Wonder. Total von der Rolle, weiß ich jetzt nicht. Naja, mal schauen. Und David tippt noch Die My Love. Das klingt natürlich auch ein bisschen horrormäßig. Dann lassen wir uns mal überraschen, was dann morgen in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart um 20.30 Uhr im schönen Gloria 1 dort so läuft. Vielleicht kommt ja auch was ganz anderes. Also wäre ja auch nicht das erste Mal, dass keiner kann von den sein, Tipps. Ja. Ich gucke gerade mal zurück in letzte Woche. Irgendjemand hatte doch richtig getippt. Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand Blackphone 2 getippt hat.
Hast nicht du Blackphone 2 getippt?
Nee, ich habe How to Make a Killing getippt.
Ah, hier, ist dann deine Serie schon vorbei.
Der Martin, der öfters mal richtig tippt, Blackphone 2. Okay, dann gehen wir mal rüber und schauen mal, was so in den Charts in Stuttgart vertreten ist und was so diese Woche Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
In den Charts in Stuttgart, Platz 5, Momo. Momo.
Momo. Platz 4, One Battle After Another.
Ja, Platz 3, After the Hunt.
Platz 2, Good Fortune.
Platz 1.
Platz 1, Achtung!
Immer noch die Schule der magischen Tiere, Teil 4.
Läuft gut. Läuft sehr gut.
Und es läuft Neues an. Das könnte der Schule der magischen Tiere ein bisschen Konkurrenz machen nächste Woche.
Nein.
Nämlich, es gab ja eine sehr erfolgreiche Neuauflage der Pumuckl-Serie. Und davon gibt es jetzt den ersten Film-Spin-Off. Nämlich Pumuckl und das große Missverständnis.
Ja, der Pumuckl, aber ohne Meister Eder, oder wie ist es?
Na, der wird von dem doch, jemand Meister anders Eder, gespielt, ja.
Ja.
Aber okay. Ich muss sagen, ich habe die Serie geschaut. Die gibt es auf RTL Plus, glaube ich.
Soll gut sein, ja, habe ich auch gut gehört.
Die hat das mir ist echt, ganz cool. Ich hatte Bedenken natürlich, ich wollte sie hassen, ne, weil ich kenne ja die Original, ich bin mit der aufgewachsen. Ich wollte sie hassen. Ja, ich habe gedacht, ich gucke mal rein, was die hier für einen Scheiß gemacht haben mit meiner Kindheitserinnerung da. Und dann fing das so an und hat mich so rein. Und, das ist eigentlich ganz gut. Und so habe ich das kleine Kind hergerufen. Und ich sage, hier, guck mal mit, das ist echt schön. Und so. Und der hat dann mitgeguckt.
Du bist ja auch ein Bösling.
Ja, weißt du, wie es ist, wenn die jetzt irgendwas... Ich warte mal ab auf deine Kritik zu dem neuen He-Man-Film. Ja, dann reden wir weiter.
He-Man.
Mit Dings hier.
Euer Dante. Okay, es läuft auch noch an. Ein Horrorfilm, und zwar Dracula, die Auferstehung. Ja, den hatten wir in der Sneak. Luc Bessons Neuinterpretation des Literaturklassikers von Bram Stoker mit Caleb Landry Jones und Christoph Waltz. Und nochmal, Christoph Waltz mochte ich super gerne in der Rolle.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Gothic-Action-Film, würde ich es nennen. Nicht so
sehr. Okay.
Ja, okay. War doch nicht so richtig Horror, oder?
Ja, alles gut.
Es läuft auch noch an No Hit Wonder, der getippt wurde. Tragikomödie über einen Sänger, der nach einem Suizidversuch in einer geschlossenen Anstalt andere durch seinen Gesang glücklich machen soll.
Und dann startet ein Film, da geht es nicht um den Fußballer Angelo, es startet der Film Stiller. Romanverfilmung nach Max Frisch mit Paula Beer und Albrecht Schuch in den Hauptrollen.
Okay, habe ich noch nie davon gehört.
Du liest halt
also
auch nicht
Max
so viel.
Also Max schon, aber das Ding noch nicht. Stiller, sag mir nichts. Bagonia, uiuiui, das ist der neue Giorgos Lantimos-Film. Das ist wieder wahrscheinlich schwere Kost. Da habe ich den Trailer ja gesehen vor Tron Ares und Huiuiui, also.
Ja, bei Emma Stone.
Ja, Poor Things war ja auch.
Jesse Plemons.
Gorgos Lanthimos, ja, die waren alle bei Poor Things und Poor Things war auch extrem abgefahrene Scheiße und so. Ich bin zwar froh, den gesehen zu haben, aber den will ich auch nie wiedersehen. Ich habe ihn einmal gesehen, sage ich, boah, gut gemacht und alles, und aber der war so einfach so abgefahren und eklig und so. Genauso sieht Bagonia eben auch aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaue. Ich glaube, man muss schon auf eine ganz bestimmte Art krank im Kopf sein, um so einen Film zu machen und um so einen Film gut zu finden. Ja.
Ja. Wenn wir gerade von so kranken Filmen sprechen, Good Boy, Trust His Instincts, Horror-Thriller über einen Hund, der sein Herrchen vor übernatürlichen Kräften beschützen will. Und wenn mit diesem Hund was passiert, ey Leute, dann fahre ich persönlich zu dem Regisseur und Drehbuchautor und also sicher sei es und scheiß den in den Briefkasten.
Nee, ich glaube, der Hund ist eher so wie Cujo oder so. Der dann
ich wiederhole, wenn dem Hund was passiert.
Ich skippe jetzt mal den nächsten, weil der passt jetzt eigentlich viel besser als nächstes, nämlich Miau und Wau, eine französische Komödie mit einer verwöhnten Katze und einem Straßenhund, die unfreiwillig gemeinsam agieren müssen, um ihre BesitzerInnen wiederzufinden.
Finde ich schön, weil mit Miau und Wau klingt der nächste Übergang, passt perfekt, weil Sorda, der Klang der Welt, ist nämlich auch Miau und Wau, ein spanisches Drama über eine werdende gehörlose Mutter, die sich Angst um ihr Kind macht.
Oh, es läuft auch noch ein Animationsfilm an, ein Stop-Motion-Animationsfilm, haben wir ja nicht so häufig, der auch schon auf diversen Festivals gelaufen ist, nämlich Memory Hotel. Ist eine Biografie eines Mädchens 1945 und darüber hinaus. Klingt so ein bisschen Oscar-Anwärter, beste Animationsfilm oder sowas, wird da bestimmt mit genannt, denke ich mal. Okay.
Möglich.
Das waren die Neustarts der Woche. Da war ja doch einiges dabei. Sogar einige Sachen, die für die Sneak getippt wurden. Ja, von diesem No-Hit-Wonder habe ich irgendwie mal einmal so eine Featurette gesehen in irgendeinem Fernsehprogramm, aber nicht so viel. Normalerweise, wenn da so ein neuer deutscher Film kommt, da wird da ein bisschen mehr die Werbetrommel gerührt. Mal gucken, was da noch passiert vielleicht die Woche. Ja. Und dann gehen wir gleich mal rüber ins Heimkino, denn da gab es ja auch ein bisschen was.
Heimkino.
House of Dynamite, der neue
Catherine Bigelow-Film. Ja, den darf ich jetzt mal vorstellen. Ich habe da, übrigens, ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe danach kurz ins Internet geschaut und habe bei Google sehr, sehr interessante Rezensionen darüber noch gefunden. Da würde ich gerne nachher noch mal kurz drauf eingehen, also bitte erinnere mich dran. House of Dynamite. Ein Film über 1:52, wobei ich glaube, die letzten 10 Minuten fast Abspann sind. Ein Thriller-Drama, der kurz gesagt die Geschichte davon erzählt, dass im Pazifik eine Rakete gezündet wird, die auf die USA zufliegt. Und man dann feststellt, okay, das ist eine Atomrakete. Und die hat das Ziel Chicago. Das ist mal so grob der Plot, weil der wird aus 3 verschiedenen Perspektiven erzählt. Und es beginnt eben mit dem Situation Room im Weißen Haus, die das da aufnehmen, wo eigentlich der Tag anfängt wie ein ganz normaler Arbeitstag, ohne dass groß was ist, ohne dass das groß was ansteht. Und dort dann eben so die ersten Entscheidungen auch mit getroffen werden müssen. Also in dem Fall. Jetzt musst du mir ganz kurz helfen, wer da alles schauspieltechnisch da schon dabei war, weil da komme ich wahrscheinlich jetzt durcheinander.
Am Anfang?
Rebecca Ferguson?
Ja, Rebecca Ferguson, die man ja kennt aus der Apple-TV-Serie Silo zum Beispiel. Großartig.
Genau. Genau. Und Anthony Ramos sehen wir auch als Major Daniel Gonzalez, weil der hockt in dem anderen Bereich, wo die Abfangraketen steuert. Die sehen wir da schon mal. Das ist, glaube ich, da der Anfang mit denen. Also da wird schon so ein bisschen auch dieses ganze Spiel oder dieses ganze Playbook, nenne ich es mal, runtergerasselt mit was können wir machen, was steht als nächstes. Und das große Problem ist eben, es fehlt eine entscheidende Information. Oder es fehlen vielleicht sogar mehrere entscheidende Informationen, weil man nicht weiß, wer war es, wer hat es abgefeuert, ist es irgendwie wirklich was zufliegt auf das Ganze, auf Chicago, weil man hat kein Bild davon. Man hat nur diesen Punkt, ist es vielleicht auch irgendwie, dass es ich will jetzt überspitzt sagen, ein Fehler im System ist oder halt irgendwas anderes, was da fliegt, was halt so getarnt ist als. Das sind so ein bisschen die Informationen, die fehlen und man überlegt halt, wie man dieses ganze Ding abfangen kann, erstens. Und das zweite ist, wie man reagiert als USA, ob man zum Gegenschlag direkt ausholt. Du ist nur die Frage, gegen wen. Und, ja, und da werden halt, da wird schon relativ viel mit Emotionen gearbeitet in dem ersten Teil, weil eben auch Familien betroffen sind und Freunde und Familie und was weiß ich was. Und das spielt halt hauptsächlich in Washington und man weiß, okay, ja, es sieht nicht so gut aus für die Stadt Chicago, wo dann im Endeffekt was 10 Millionen in der Stadt und nochmal was 1% oder 10% im Umfeld wohl betroffen werden davon. Es spitzt sich dann so zu, dass es halt einen größeren Call gibt mit dem Präsidenten, mit allen anderen und es dann die Entscheidung vom Präsidenten gibt und dann oder halt zu einer Entscheidung des Präsidenten kommen soll und dann, ja, endet das Ganze plötzlich und wir sehen eine andere Perspektive, die eben erzählt die Geschichte von, das war der, war das der Außenminister? Jetzt muss ich sortieren wieder.
Ah, da war der Außenminister, der letzte war der Präsident, ne?
Letzter ist der Präsident, dann das andere war der Militär, wieder im Militärbereich, da die Drähte heiß laufen, also der,
ja.
Ich glaube, der Verteidigungs...
Verteidigungsminister, genau, der Verteidigungsminister, ja, genau. Mit seiner Familie, wo, und da halt auch die einzelnen Schicksale dann zusammengeführt werden und auch diese Gespräche dann, diese Telefonate oder diese Schalten, diese Live-Schalten halt eben dann auch mit drin sind und die Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel einfach auch erzählt wird, wo andere Betroffenheiten mit drin sind, wo ich glaube, Jared Harris spielt den Verteidigungsminister, wo halt Sachen ja anders beleuchtet werden und auch Entscheidungen anders aufgefasst werden und halt auch wie die aufgefasst werden oder wie die anderen Entscheidungen getroffen werden sollen. Das alles auch so sehr, sehr spannend dann gemacht und ja, von der Perspektive einfach, eine komplett andere Perspektive auf dasselbe gleiche Scheißproblem, Entschuldigung, dass einfach Informationen fehlen und welche Entscheidung ist jetzt die richtige? Und
ja, es fehlen halt nicht Informationen, es sind halt, ja.
Natürlich fehlen Informationen.
Aber sie sind halt einfach nicht da, weil du kannst halt, das ist auch gerade das ganze Dilemma in dieser
ja, wenn etwas fehlt, ist es ja nicht da, Erik. Das ist ja,
ich meinte nur, es ist ja jetzt nicht so, dass jemand Informationen irgendwie jemand anders vorenthält oder dass das jetzt so ein Drama in der Hinsicht ist, sondern es ist halt, wir sind es gewohnt in unserer modernen Welt, dass die Informationen da sind. Die sind wirklich nur am Smartphone einen Klick entfernt. Aber hier in dem Fall halt eben nicht. Und hier geht es halt wirklich um das Ende der Welt, mit anderen Worten. Und du musst das Ende der Welt auf Basis von fehlenden Informationen, die einfach nicht da sind. Keiner weiß, was da jetzt gerade abgegangen ist. Es ist jetzt nicht so, dass alle möglichen mit offenen Karten spielen. Man sieht es ja auch hier in dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass da gesagt wurde, okay, wir stellen jetzt hier unsere Truppen hin an der Grenze, so wie früher in Preußen. Und jetzt marschieren wir alle über die Grenze und erklären den Krieg. So ist es ja leider nicht. Sondern das ist ja viel mehr Digital Warfare da drin und so ist es halt hier auch. Ne? Es kommt plötzlich da eine Rakete auf die USA zugeflogen und man muss halt irgendwie drauf reagieren. Am Anfang denkt man noch, ja, Raketentest irgendwie in Nordkorea, schießen mal wieder irgendwas ins Meer. Aber nee, die hält nicht an und fliegt weiter und oh, okay, was machen wir jetzt? Abfangen? Ja, okay.
Das, genau das ist das Problem. Man weiß es einfach nicht, was genau man tun. Also man probiert eben, sein Playbook runterzurasseln. Nur kommt man nicht so wirklich damit ans Ziel. Und das führt uns zum letzten großen Punkt, zum dritten Erzählperspektivstrang, nämlich vom Präsidenten aus. Der wird gespielt von Idris Elba, der wohl mich sehr gefreut hat, den in so einer Rolle auch mal zu sehen, weil ich fand, den hat er als Präsident, das hat er sehr, sehr gut verkörpert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch da eben, dass der ist nur per Funkgerät erstmal zugeschalten, weil alles andere nicht funktioniert gerade oder weil er selber bei einer Veranstaltung ist, weil es ja die USA in dem Fall völlig unvorbereitet trifft, diese ganze Angriff. Und wie halt er dann auch Entscheidungen treffen muss, auf wen er hört, auf wen er, ja, wen er mit in seinen Entscheidungsbereich mit einfließt, welche Fragen er auch stellt. Also er handelt nicht völlig kopflos, sondern halt auch sagen so, hey, was ist, wenn das alles nicht so und so ist? Oder wenn, ja, er stellt halt die richtigen Fragen und er kriegt darauf keine Antworten. Und du siehst die innere Zerrissenheit beim Präsidenten dann auch extrem gut eingefangen. Dieses Hin und Her, dieses, hey, können wir die Leute retten, können wir die Leute nicht retten? Was bedeutet das? Löse ich mit meiner Entscheidung jetzt den Dritten Weltkrieg aus? Wer war es jetzt? Wer greift uns stolze Nation hier an? Und ja, bringt es überhaupt was, dass wir auch so Waffen haben, wenn wir sie eh nicht einsetzen? Funktioniert Abschreckung überhaupt noch? Solche Sachen werden da einfach ganz, ganz stark porträtiert, fand ich. Und ja, zeigen aus drei Perspektiven einfach völlige Zerrissenheit und was passiert, wenn man doch eigentlich in einer Welt lebt, wie du es gesagt hast, wo die Informationen gleich da sind, aber halt ein entscheidendes Pünktlein fehlt.
Was auch super war, wie der Präsident porträtiert wurde. Ja, es war wirklich ein besonnener, abwägender, intelligenter Mann, Idris Elba. Und man hat sich die ganze Zeit gedacht, wenn das jetzt ein anderer aktueller Präsident wäre, wie würde das laufen? Und alle denken nur so, ah, lieber nicht, lass es bitte nicht. Also nee, also ja, also der Film spielt auch sehr viel mit solchen Sachen, dass er so Idealvorstellungen von Personen zeigt, die leider in der aktuellen Welt so nicht vorkommen. Und dadurch denkt man noch mal mehr über die ganze Situation nach, was sich da entwickelt, was sich da vor den Augen entfaltet in diesem Film. Und es ist einfach, ja, total heftig. Bis hin zum Ende, dass ich natürlich nicht verraten werde, was mich aber dahingehend überrascht hat, weil es natürlich auch sehr viel zur Diskussion anregt. Und ja, mehr will ich mal nicht sagen. Aber das fand ich dahingehend gelungen, dass da nicht irgendwie auf andere Weise da ein Knopf dran gemacht wurde, sondern dass es so gemacht wurde, das Ende. Und dass einfach genügend Raum für Diskussionen gibt. Und ja, es gab ja schon viele so Filme mit Nuklearsachen. Ich kann mich erinnern, es gab Ende der 80er mal so einen Film, der hieß irgendwie Der nächste Tag oder so ähnlich. Oder wie hieß der? Wo es darum geht, wie dann nach so einem Atomangriff, wie dann der nächste Tag, The Day After, genau, The Day After, ja. Der war auch ziemlich gut. Ja. Ja, sehr krasser Film. Hätte wahrscheinlich auch gut ins Kino gepasst. Ich weiß nicht, Netflix hat sich halt die Rechte jetzt gesichert. Also ich meine, Catherine Bigelow. Vielleicht lief der irgendwo mal wenigstens im Kino, dass Catherine Bigelow wieder Chancen für einen Oscar hat. Denn gerade mal so, ich sag mal so, Drehbuch, Regie durchaus, Schnitt, könnte ich mir denken, könnte ein paar Nominierungen einheimsen. Könnte ich mir denken, auch Schauspieler durchaus. War ja eine illustre Riege an Schauspielern dabei.
Ja, definitiv. War gut ausgewählt auch.
Ja, wie fandst du es denn überhaupt?
Also ich fand es ganz wirklich relativ spannend, das aus diesen verschiedenen Perspektiven zu sehen. Mich hat halt tatsächlich dann aber auch interessiert, so okay, was kommt dann? Wie geht's weiter? Was ist dann am Ende? Ich habe das so ein bisschen gehofft, so ja, ich habe mir die Laufzeit angeguckt, habe gedacht, okay, ja, wenn es drei Teile sind, ja, vielleicht so 45 Minuten jeder Teil und dann 20 Minuten hinten raus oder 15 Minuten nochmal Erklärung oder was weiß ich was. Darauf habe ich so ein bisschen gehofft. Das war dann ein bisschen enttäuschend für mich. Ich fand es schauspielerisch von Idris Elba fand ich super. Das habe ich ja schon erwähnt. Das fand ich wirklich ganz, ganz stark. Und insgesamt so die Idee dahinter auch, weil ich halte es für nicht unmöglich, dass es auch so stattfinden kann. Deswegen ganz, ganz, ganz stark gemacht. Irgendwann, klar, weißt du, was passiert. Du weißt, was diese Sätze sind. Manche Sätze hörst du dreimal. Genau, manche Gespräche hörst du dreimal in dem Film. Das ist so ein bisschen schwierig dann. Trotzdem fand ich mich ganz gut mitgenommen. Deswegen, ich fand den echt ordentlich.
Also wenn ich an den Nägeln kauen würde, ich hätte es bei diesem Film die ganze Zeit getan. Ich fand den so spannend. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Man hat diese Spannung die ganze Zeit gefühlt. Auch wenn dann Szenen kamen, die man schon kannte, weil ja das aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet wurde. Es war trotzdem einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Personen da agieren, wie sie versuchen, irgendwie Informationen zu beschaffen, was sie für Entscheidungen. Es ist ja nicht nur die eine Entscheidung vom Präsidenten, um die es da geht, sondern das ist ja eine ganze Kette von Entscheidungen von Personen, die in so einer Prozesskette in irgendwelche Positionen gekommen sind und dann halt einfach Entscheidungen treffen müssen oder ihren derzeitigen Informationsstand weitergeben müssen, obwohl sie selber wissen, dass das vielleicht Sachen auslöst, die, ja, die schlimm sein können. Und auch wenn da manche Personen quasi nur die Vertreter sind für andere, weil der andere irgendwie nicht erreichbar ist und sie dann plötzlich, sie haben die ganze Zeit gedacht, sie fliegen so ein bisschen unterm Radar vielleicht irgendwie und es gibt ja jemanden, der die schwierigen Entscheidungen treffen muss und irgendwas machen muss. Und plötzlich müssen sie es doch sein in der Befehlskette, wie die sich damit fühlen. Und oh, ich habe also wirklich das, es hatte auch sehr viel von 24, eine meiner Lieblingsserien, weil das wirklich so zeitgetrieben war. Weil es lief halt der Countdown runter, wann dieses Ding einschlägt in Chicago während der ganzen Zeit. Und da kam auch dieser Zeitdruck noch mit rein, den ich von 24 kannte. Und also mich hat der Film im positivsten Sinne wirklich umgehauen. Ich hab da am Anfang reingeschaltet, dachte ich, wow, das, wo das schon losging, ne? Und dann hat er mich nicht mehr losgelassen. Ich fand die Darsteller durch die Bank weg großartig. Also ich wüsste da nicht, irgendeinen rauszunehmen. Selbst irgendwelche kleinen Nebendarsteller, die da, die sogar genügend Raum bekommen haben, die auf dieser Basis im Pazifik, die dann, wo dann wirklich der eine das noch macht und der andere das, die haben genügend Raum und Story bekommen. Es ist wirklich von Catherine Bigelow so gut gehandelt worden, dieses ganze Ensemble an Schauspielern. Es ist unglaublich gut. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass der Film vielleicht im Kino läuft. Wobei es natürlich Special Interest ist. Ich weiß jetzt nicht, was du da für Kritiken noch ausgegraben hast. Es gibt ja immer Hater, gerade wenn, sag mal, Personen dargestellt werden in der Politik, die dem gerade nicht entsprechen, was aktuell an der Macht ist, gibt es ja dann immer welche, die sagen, ja, das ist ja hier total liberale Sicht der Dinge und ja, alles scheiße. Und
ich würde dir gerne meine Top 3 vorlesen. Soll ich den Namen dazu nennen? Oder? Ich meine, die haben es öffentlich gepostet. Nee, ich glaube, wir kennen da keinen
Kate,
davon.
Oder?
Ich sage einfach mal, ein Björn. Ein Björn schreibt, an sich reichen die ersten 20 Minuten, weil danach dieselbe Szene nochmal aus Perspektive der anderen Teilnehmer dargestellt wird.
Das ist ein Idiot.
Ja, es gibt hier und da noch ein paar Gimmicks, die ich aber nicht spoilern möchte. Sehr leichte Kost, auch wenn realistisch. Man hat die Wiederholung der Wiederholung und steht am Ende mit offenen Fragen da. Vielleicht hätte man eine Serie draus machen sollen, noch die Story vom Postboten und Milchmann einbringen. Teile von den Reportern, damit es noch langatmiger und welliger wird. Gute Schauspieler vergeuden hier ihr Talent. Schade um so viel verlorene Zeit. Dann eine Rita schreibt... Ein Film hat für mich immer einen Anfang und ein Ende. Dieser Streifen hatte aber nur Anfänge. Und ja, so wie schon in einer Bewertung geschrieben, die ca. 5000 Kameraeinstellungen sind ziemlich unnötig und anstrengend fürs Auge. Ab dem ersten Drittel habe ich den Schnelldurchlauf eingestellt. Es macht für mich den Eindruck, als ob da zu viele Köche am Herd standen bei dem Streifen. Das ein oder andere Mal gelacht habe ich schon. Aber jetzt mal Tacheles, ihr glaubt ja wohl nicht im Ernst, dass Raketen in den Luftraum geschossen werden, nicht früher erkannt werden als in 20 Minuten? Ja, die Zeit ist hier einfach Schwachsinn und darauf baut sich ja die jede Entscheidung auf. Wer wollte nochmal, dass ich nachdenke, mache ich.
Also du hast bis jetzt nur Idioten vorgelesen, die gibt es natürlich im Internet jede Menge.
Ja, aber das sind das sind die Besten. Und jetzt kommt mein Highlight, nämlich der Markus. Der wird jetzt dich, glaube ich, fast direkt schon ansprechen. Er sagt nämlich, der Film kann weg. Ich sehe sie schon auf der Couch sitzen, dieses selbsternannten Cineasten mit 5-Sterne-Glanz in den Augen. Gedanken verloren, tief in die Leere starrend, sich theatralisch ans Kinn fassend, als würden sie gerade die Geheimnisse des Universums entschlüsseln, während in ihren zwischen den Zeilen lesenden Gehirnen hochphilosophische Fragen entstehen, die nur sie selbst verstehen. Und selbstverständlich lassen sie all jene, die dem Film nichts abgewinnen können, wie lächerliche Figuren dastehen, ziehen sie stillschweigend ins Lächerliche und genießen, wie hilflos sie im Vergleich zu ihrer eigenen cineastischen Erleuchtung wirken.
Na gut, das ist jetzt nur ein Diss gegen die, die den Film gut fanden, aber was er jetzt daran gut fand, sagt er, oder schlecht fand, sagt er ja auch nicht.
Aber seien wir ehrlich, meiner Ansicht nach war Spannung nur in den ersten 5 Minuten spürbar, danach ging es für mich stetig bergab. Natürlich ist das nur meine persönliche Einschätzung, aber andere mögen den Film völlig anders wahrgenommen haben. Sag bloß, dennoch könnte man aus einer allgemeineren Perspektive sagen, dass die Handlung abseits der Anfangsphase wenig mitreißend war und die erzählerische Dynamik stark nachließ. Guten Tag!
Fand ich jetzt nicht. Also der letzte war zumindest der einzige, der sich mal halbwegs bemüht hat, weil das, was die anderen so, ja, das kann ja gar nicht sein, dass man die erst 20 Minuten vorher entdeckt. Erstens waren es nicht 20 Minuten, weil die ist irgendwie, außerdem siehst du halt das wirklich erst nach dem Start, wenn die gestartet ist in der Kontinentalrakete, weil dann kannst du es erst tracken. Es kann halt schnell sein. Ich meine, so ein Ding fliegt halt schnell. Naja.
Also ich fand das sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch welche, die fängt super spannend an, catcht an richtig.
Wie fandst du es denn? Du hast doch noch gar nicht hier dich hier.
Ich habe doch auch schon gesagt, ich fand ihn durchaus spannend, durchaus Punkte. Ansprechend.
Wir brauchen Punkte.
Punktemäßig. Brauchen Punkte, dann kriegt der 7,5 von 10.
Okay. Ja, jetzt seid ihr da draußen gefordert. Jetzt müsst ihr natürlich euch selber ein Urteil fällen. Also ich sag mal, Netflix hat ja fast jeder. Und wenn nicht, könnt ihr euch mal ein kostenloses Probeabo oder in einen Monat Probeabo oder sowas klicken. Könnt ihr mal alles gucken, was da so läuft. Unter anderem diesen Film. Unter anderem vielleicht auch eine Serie, die wir dann noch besprechen. Jo, haben wir alles dazu gesagt, oder?
Ja.
Ja, ich finde es wieder einen sehr gelungenen Catherine Bigelow-Film. Ja. Okay, ich habe noch einen geschaut. Den hatte ich mir mal digital ausgeliehen. Jenseits der blauen Grenze heißt der Film. Und der wird dir nichts sagen, wird wahrscheinlich auch, ja, mir sagt er halt schon was, weil zum einen hat es eine Thematik, die mich interessiert hat, und zum anderen ist der von Sarah Neumann gedreht und die junge Frau hat diverse Kurzfilme gedreht und dieser Film, Jenseits der blauen Grenze, war ihr Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Deswegen hatte ich davon schon gehört gehabt, das flog irgendwie mal durch, dass der gut sein soll und dass der hier quasi bei mir um die Ecke gedreht worden sei, oder nicht gedreht worden, aber hier aus der Ecke kommt, sag ich mal, als Abschlussfilm. Und jetzt hatte ich mir den mal geklickt. Worum geht's denn? Es geht um Hanna, gespielt von Lena Orzendowski. Die lebt in der DDR und hat oder geht ins Schwimmen dort immer, hat da den großen Traum, Leistungsschwimmerin mal zu werden. Das war in der DDR ein großes Ding. Und es war halt auch so, solche Sachen wie Schwimmen oder andere Dinge, Radfahren, die standen halt in der DDR, Eiskunstlaufen, standen halt in der DDR unter ziemlichem Fokus der Obrigkeit, weil die wollten halt oder die haben halt diese Sportarten auserkoren als die Sportarten, in denen die DDR gut dastehen soll im Medaillenspiegel auf Olympiaden und so weiter. Ne? Das heißt, da wurde auch viel Geld reingeschmissen und natürlich auch leider Doping zum Beispiel. Ne? Deswegen, und es war halt damals so, vielleicht für die, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, es war damals so, es musste jeder irgendwas machen, eine Sportart oder eine AG, also eine freiwillige Sache irgendwie basteln oder irgendwas. Also quasi, du durftest nicht zu Hause einfach rumhängen, abhängen, sondern du musstest nachmittags irgendwas machen. Ne? Und deswegen, meine Mutter hat das ja auch alles ein bisschen durchschaut gehabt, was da so im Fokus von oben war und hat mich ein bisschen zum Bogenschießen gebracht, weil das war überhaupt nicht im Fokus. Und deswegen bin ich
aber
da.
Du warst im Fokus beim Bogenschießen?
Nee, ich habe fokussiert beim Bogenschießen, sagen wir so. Also jetzt, aber das kurz zur Einleitung. Die Hanna, die macht halt, die will Leistungsschwimmerin werden. Und was dazu führt, dass eben nicht nur die sportliche Leistung beobachtet wird von oben, sondern auch, mit wem gibt sich die Person ab. Ja, und sie hat einen Jugendfreund, mit dem sie schon seit Ewigkeiten zusammen ist, der Andreas. Und der ist so ein bisschen das, was man in der DDR damals asozial genannt hätte. Also der hat da so diverse Ideen und klaut Sachen und hat auch schon diverse Male so mit der Staatsmacht aneinander geraten. Und das finden die Obrigen natürlich nicht so toll. Und ihr wird mehrmals so ein bisschen nahegelegt, dass sie sich von ihm da lossagen soll, dass sie, wenn sie weitere Pläne hat, weil sie soll dann auch auf die Sportschule gehen und dann irgendwann bei der Europameisterschaft mitschwimmen und so weiter. Und das funktioniert aber nur, wenn sie da mal den Kontakt abbricht. Und es kommt dann noch ein neuer Junge auf die Schule, wo sie hingeht, aus Dresden. Der redet auch ziemlich sächsisch da. Mhm. Und den nehmen sie dann mit in ihre Dreierklicke, oder es wird dann so eine kleine Dreierklicke, die hängen dann zusammen ab und bequatschen alles Mögliche. Und ja, der Druck auf Hanna wird immer größer mit Leistungsschwimmen und der Druck auf ihren Kumpel Andreas wird auch immer größer. Er muss dann zum Beispiel auch mal in den Jugendwerkhof. Ich weiß nicht, ob das im Westen geläufig ist, was das ist. Das war quasi Gefängnis für Jugendliche und sie mussten aber dort arbeiten und das war eine riesige Indoktrinieranstalt, sag ich mal. Also da wurde von wirklich komplett versucht, die Kinder, die Jugendlichen da zu brechen und viele haben da wirklich extreme psychische Schäden davon getragen. Es wurde auch sehr viel gegenüber Gewalt in diesen Jugendwerkhöfen. Es gab auch sehr viel unter den Gefangenen dort Gewalt in diverser Art und Weise. Also wirklich ziemlich schlimm und er muss dann dort auch mal hin und sie wissen erst gar nicht, wo sie den hingebracht haben. Die Mutter weiß es auch nicht und sie wollen ihn dann besuchen. Das geht auch nicht und er kommt dann irgendwann raus, ist schon ziemlich, ziemlich gebrochen und dann kommt auch noch mit dazu, dass ihr neuer Freund, den sie kennengelernt haben, der da aus Dresden kam ursprünglich, also das Ganze spielt in Rostock, dass er, seine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und wollen nach Hamburg und er ist dann auch irgendwann weg halt und so bleiben die zwei zurück. Sie darf mit ihm nicht mehr in Kontakt treten und so beschließen die zwei dann das, was man in der Anfangsszene des Films eigentlich schon sieht. Sie beschließen, übers Meer zu fliehen, ja, aus der DDR. Übers Meer zu schwimmen, durch die Ostsee, was eine sehr gefährliche Aktion ist, mit Strömungen im Freiwasser zu schwimmen, ist ja auch immer sehr übel. Und es sind ungefähr 50 Kilometer, die da geschwommen werden müssen. Und man kann ja nicht einfach irgendwelches Equipment kaufen, ohne dass das irgendwie festgestellt wird. Und ja, so sieht man immer wie zwei Personen. Man sieht es am Anfang nicht, wer das genau ist. Man sieht zwar, dass sie das ist, die Hanna, aber man sieht nicht, wer ist der Zweite nun eigentlich, weil sie haben da so Taucherbrillen auf. Und ja, so schwimmen sie durch die Ostsee und immer mal wird in Rückblenden erzählt, wie es dazu kam. Mich hat der Film sehr, sehr bewegt, weil es waren noch so viele Szenen drin, wie das, wo sie zum Direktor gerufen wurde, wo er ihr dann so diverse Sachen nahegelegt hat. Da hatte ich selber auch ähnliche Sachen gehabt damals und diese ganze Beobachtung im Sport und so weiter, das war schon, ja, mit Trainieren für Spartakiade. Ich meine, das war bei uns halt auch so, ne? Aber bei uns war halt nicht so sehr der Fokus von der Obrigkeit drauf auf Bogenschießen, weil da hatte man sich eh wahrscheinlich nichts ausgerechnet oder war halt nicht so prestigeträchtig. Ja. Aber mich hat der Film extrem positiv bewegt, positiv und zugleich negativ, aber ich fand nicht negativ vom Film her, sondern von dem, was man da zu sehen bekam. Und ich finde es auch ein bisschen, ich fand es auch überragend, dass die Sarah Neumann, ich weiß es gar nicht, ich google mal ganz schnell, vielleicht finde ich irgendwie raus, wo sie herkommt. Ach, in Görlitz ist sie geboren. Okay, dann hat sie natürlich, aber sie ist 88 in Görlitz geboren, also richtig DDR hat sie nicht miterlebt. Aber wie sie als junge Frau, 88 geboren, das Ganze so eingefangen hat, dieses ganze Zeitkolorit und diese ganze Stimmung auch, diese Art und Weise, wie da vorgegangen wurde, das war schon überragend gut. Also hätte ich nicht gedacht. Und ich habe den Film auch schon diversen Personen in meinem Umfeld empfohlen. Mal gucken, ob das jemand davon dann mal schaut. Ich denke ja. Und ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkte. Fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, für jemand, der im Westen aufgewachsen ist, ist es vielleicht nicht so interessant, weil man da nicht so sehr die Connection hat zu der Art und Weise, wie das Leben in der DDR war, mit welchen Repressalien man zu kämpfen hatte und so. Es ist vielleicht höchstens mal, vielleicht für einen Gemeinschaftskundeunterricht oder so mal interessant, vielleicht auch mal, ja, vielleicht kann man ja sogar die junge Dame mal einladen oder so, dass sie ihren Film mal vorstellt da und ein bisschen was drüber berichtet und über das Leben damals. Also ich fand es wirklich gut und ich bin da mal sehr kritisch bei solchen Filmen, die in der DDR spielen, weil häufig ist es nur so, ja, wir machen da mal einen Film und, aber hier stimmt halt fast alles, bis auf die Koppel bei der GST-Uniform, hat hier alles gestimmt. Da hat man halt normale Gürtel genommen, wahrscheinlich hatte man die Ausstattung nicht gehabt, aber der Rest hat alles wirklich wunderbar gepasst. Deswegen 8,5 von 10 von mir.
Sehr schön.
Ich hab dir bestimmt keine Lust gemacht, den zu schauen. Weil
überhaupt
es doch
ein bisschen nicht, aber Special Interest ist. Überhaupt nicht, aber danke für deinen Beitrag. Genau. Nein, es klingt schon, ich glaube, als, ich sage jetzt mal Betroffener wie du in dem Fall, ist es durchaus interessant, sowas auch mal aus so einer Perspektive zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, gehen wir mal rüber in den Serienbereich. Da hat der Chris nämlich was drinstehen.
Serien.
Gen V, Staffel 2.
Ja, ich habe versehen die Staffel 3 schon geschrieben, aber Gen V ist jetzt zu Ende gelaufen. Ich weiß gar nicht, gibt es eine dritte Staffel? Das finde ich mal nebenher noch raus.
Vielleicht auch nicht. Das kann ich für dich rausfinden, stell du mal vor.
Brauchst du nicht. Also ich habe ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass Gen V ist abgesetzt.
Ja, weil hier steht, das führt direkt zu The Boys. Deswegen
genau, das, genau. Ja. Jetzt hast du das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Also das große Finale von Gen V bleibt in meinen Augen leider aus. Es führt tatsächlich direkt über zu The Boys. Das finde ich ganz spannend, weil halt auch die Charaktere von The Boys mit reinspielen, die da so ein bisschen das alles so ein bisschen hochpushen und bis zum großen Finale bringen. Was ich interessant fand, oder was ich spannend fand, war tatsächlich das, was ich vermutet habe, hat sich bewahrheitet. Das habe ich allerdings schon, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Folge vermutet, wo ich gesagt habe, so, ja, das wird schon wahrscheinlich so sein, das würde schon Sinn ergeben. War auch dann tatsächlich so, also von dem her, wenn ich es vorhersehen kann, dann ist es für andere wahrscheinlich sogar noch ein leichteres. Und die Auflösung fand ich viel zu schwach. Das hat mich echt, ja, ein bisschen enttäuscht. Das war so viel Potenzial und dann hatte ich das Gefühl, ging ihnen entweder Zeit oder gute Ideen aus und hat man es halt irgendwie noch zusammengeschustert. Der große Endfight, den fand ich auch ein bisschen fad. Schade, dass das Finale. Ich hätte der Serie ein bisschen besseres Finale gegönnt. Manch Charakter hat sich für mich überhaupt nicht mehr erschlossen, warum er überhaupt noch dabei ist. Das ist noch das nächste dann auch. Für mich war die Gruppe dann viel zu groß. Nicht alles richtig gemacht, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, wie sie es in The Boys integrieren werden. Mhm. Sie haben auf jeden Fall Charaktere geschaffen, die man auf dem Weg zum großen Endfight verlieren kann. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die da wahrscheinlich das Zeitliche segnen werden, weil sie einfach, ja, fehlende Daseinsberechtigung, nennen wir es doch so.
Okay, na, ich glaube, ich gucke trotzdem mal rein, jetzt wo die Staffel verfügbar ist, komplett. Werde ich mal reinschauen. Ja. Wir sind schon zeitlich ziemlich weit fortgeschritten durch die Filme, die wir gesehen haben. Nur, ich möchte nur kurz erwähnen, ich habe Diplomatische Beziehungen, schaue ich gerade auf Netflix. Also wenn ihr euch Netflix wegen House of Dynamite holt, könnt ihr da auch mal reingucken. Ich werde nächste Woche drüber berichten. Vielleicht hat der Chris da mal Zeit gehabt, mal reinzuschauen. Ja. Streaming-Tipps lasse ich heute auch mal aus, weil es echt schon ziemlich weit in der Folge fortgeschritten. Kommentare hat man ja schon vorgelesen, weil da gab es einen bei dem Tipp. Das heißt, wir sind eigentlich durch für heute. Es sei denn, du hast noch irgendwas? Nö.
Nee.
Nö. Dann bis morgen dann in der Sneak Preview, wen man euch von euch da draußen alles sieht.
Doch, ich habe doch noch was, tut mir leid. Oh, mal was ganz arg off-topic. Es gibt einen neuen Asterix-Band.
Ja, ich habe den schon.
Ich habe den auch.
Sehr gut.
Ich habe den auch.
Ja. Ich habe aber noch nicht rein, ich habe das Buch schon hier. Also ich habe mir natürlich den, da auch vielleicht mal ein kleiner Diss an die Buchläden und überall, wo es den gibt. Ne? Ey, warum gibt es da überall nur diese also diese lapprigen, wie heißen die? Also die nicht die festen. Also ich kaufe ja immer die festen Bucheinbände, ja, weil ich die sammle. Leute, wenn ihr wollt, dass ich nicht bei Amazon bestelle, dann habt doch gefälligst mal beides da. Ja? Oder war das alles ausverkauft? Ich war letzte Woche in drei verschiedenen Läden. Sogar bei uns im Rewe haben sie einen Aufsteller, da haben sie überall nur die lapprigen. Und die,
ja, das ist komisch.
Als Sammler kaufe ich die nicht. Weil
ich habe ein richtiges gekauft.
Ja, ich habe auch ein richtiges, ich habe mir dann bei Amazon bestellt. Das kam ja auch sofort. Am nächsten Tag. Genau, aber wenn die Buchläden immer rumjammern, oh, Amazon, alle bestellen bei Amazon, ja, dann habt doch mal das Zeug da. Ja, genau. Aber ich habe noch nicht reingelesen. Ich wollte mir da mal Zeit nehmen.
Okay, ich auch noch nicht, aber dann, wolltest du nur erwähnen.
Ja, bis nächste Woche dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.